Kennt ihr den Katze-und-Hund-Test des Christseins? Nun, Hudson Taylor hat ihn so formuliert. Er hat gesagt, wenn deine Mutter und dein Vater, dein Bruder, deine Schwester, ja sogar deine Katze und dein Hund nicht glücklicher sind darüber, dass du Christ bist, als dass du keiner wärst, dann musst du dich selber hinterfragen, ob du wirklich einer bist. Es ist eine alte und eine unausgesprochene Weisheit, dass letztlich das, was wir tun, ist das, was wir sind. Das, was wir leben, ist das, was wir glauben. Das merkt sogar deine Katze und dein Hund. Ja? Und die Frage, mit der wir uns beschäftigt haben, immer und immer wieder, und was das Thema, das immer wieder aufgetaucht ist im ersten Thessalonischer Brief, ist genau das. Das praktische Leben als Christ im Lichte der Endzeit, natürlich der Erwartung, dass Christus wiederkommt. Aber das hat praktische Auswirkungen auf uns. Das ist nicht einfach irgendeine Theorie, irgendeine theologische Debatte, über die wir uns streiten können, das Millennium jetzt wirklich auf Erden sein wird oder nicht. Darum geht's in dem Sinne nicht. Wir glauben das natürlich, aber letztlich ist es, um uns Hoffnung zu geben, Trost zu geben, um uns zu motivieren. Und deshalb hat Paulus diese Dinge niedergeschrieben. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, ganz am Anfang, als wir begonnen haben, den Thessalonischer Brief zu studieren, ist, was muss eine gesunde Gemeinde haben, um als gesund befunden zu werden? Was sind überhaupt die Merkmale einer gesunden Gemeinde? In Kapitel 1 haben wir die gesehen. Eine Gemeinde, die Buße tut von Sünden, die evangelistisch ist, die dem Herrn hingegeben ist. Paulus lobt diese Gemeinde in Thessalonich. Es war eine vorbildliche Gemeinde. Wir haben aber auch uns darüber unterhalten, was es heißt, ein treuer Diener Gottes zu sein. Wir haben von den Verpflichtungen des Dieners gesprochen. In Kapitel 2. Die Einstellung des Dieners. Wie ein liebender Vater, wie eine sorgende Mutter war Paulus und sein Missionsteam unter den Thessalonichern. Und letztlich ist das das, was Jesus gesagt hat, woran man uns erkennen wird als seine Jünger. Es ist die Liebe. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt, heißt es in Johannes 13, 35. Nicht an meinem Kreuz, das ich um den Hals trage oder um die dicke Studienbibel, die ich unter dem Arm trage. Ja, auch wenn einige von uns, ich habe ja auch eine, nichts gegen Studienbibeln. Aber das macht uns nicht zu Christen. Aber an der Liebe, die ich für meine Mitgeschwister habe, an der Liebe, die wir füreinander haben. Und das drückt sich in diesen verschiedenen Facetten aus, die wir gesehen haben. Vorbildlichkeit, dieser Thessalonischer, Dienerherzen, zu dienen, zu lieben, sich zu sorgen und all diese Dinge, die sie taten, für die sie Paulus rühmte und er selber gesagt hat, dass er sie getan hat unter ihnen. Und ich sehe das auch hier in unserer Gemeinde vor sich gehen. Geschwister lieben einander. Ich sehe das hier in der Bibelgemeinde. Wir kümmern uns um einander. Wir haben viel Gemeinschaft. Wir treffen uns oft. Wir rufen uns gegenseitig an. Ich weiß, dass diese Dinge hier geschehen. Und dafür will ich euch auch loben. Das freut mich. Das freut uns als Hirten. Wenn wir sehen, dass diese Dinge vor sich gehen. Aber nun wollen wir uns heute eine zweite Frage stellen. Wir haben das ja gesehen, was gehört alles dazu, was sind die Merkmale. Wir können von diesem Vorbild der Thessalonicher lernen. Aber heute wollen wir uns diese zweite Frage stellen. Was muss eine gesunde Gemeinde tun, um gesund zu bleiben? Was tun wir, dass es so bleibt? Es geht ja nicht nur darum, dass wir eine gesunde Gemeinde sind, sondern wir wollen hoffentlich auch eine bleiben. Und das ist genau das, was Paulus jetzt hier tut in diesem Abschnitt, wenn er langsam zum Ende kommt mit seinem Brief, er gibt diese letzten Ermahnungen an die Thessalonicher, um sicher zu gehen, dass diese Gemeinde, die gesund ist, gesund bleibt. Was sind die unverzichtbaren Elemente, um eine Gemeinde gesund und stark zu bewahren? Nun, diejenigen, die jetzt ganz theologisch sind unter uns, werden natürlich sagen, nun, es ist natürlich Gott, der selbst die Gemeinde bewahrt und baut und sie bewahrt und alles, und das ist vollkommen richtig. Aber wir wissen, wie das im christlichen Leben so ist, mit allem. Er macht es nicht ohne unsere Mitarbeit. Ja, er macht es nicht ohne uns. Der Heilige Geist heiligt uns nicht ohne unsere Mitarbeit. Und genauso bewahrt er die Gemeinde auch nicht einfach so, ohne dass wir etwas tun. Weil sonst würden ja die ganzen Imperative, die ganzen Befehlsformen, die wir finden, tut das, tut dieses, tut jenes, würden überhaupt keinen Sinn machen, wenn wir nichts zu tun haben. So ist es nicht. Wir können nicht einfach nur auf der faulen Haut liegen und sagen, ah, der Geist wird schon alles leiten und führen. Nee, das geht nicht. Wir haben Arbeit. Und Paulus macht uns darauf aufmerksam hier, in diesen letzten Befehlen, Aufforderungen, Geboten. Weil die Gemeinde, wie gesagt, war eine unerfahrene Gemeinde. Sie brauchten diese Instruktion. Sie waren in einer unmoralischen Handelsstadt, umgeben von einer unmoralischen Kultur in Thessalonich. Paulus rühmte sie, dass sie vorbildlich seien, weil sie wurden ja auch verfolgt. Es war eine verfolgte Gemeinde. Einerseits von den Juden, finden wir heraus. In Apostelgeschichte 17 gab es Widerstand von den Juden. Deshalb musste Paulus ja auch verfrüht fliehen. Er wurde verfrüht weggenommen von seinen geliebten Kindern und konnte sich nicht länger um sie kümmern und hat deshalb in seiner Sorge Timotheus gesandt, um zu sehen und zu hören, wie es um diese Gemeinde steht, und bekommt diesen positiven Bericht und schreibt diesen Brief. Als Ermutigung, aber auch als Ermahnung, weil er will sicher gehen, dass diese Thessalonicher so weitermachen, wie sie gestartet sind. Auch sehen wir, dass sie von ihren eigenen Landsleuten verfolgt werden in 1. Thessalonicher 2,14. Und es gab Verleumdung. Paulus wurde verleumdet. Ja, Paulus ist abgehauen. Seht ihr, nach 5 Monaten verlässt er euch bereits. Ach, der war doch noch hinter eurem Geld her. Und so musste Paulus seinen Dienst verteidigen. Im Kapitel 2 haben wir das gesehen und auch bis ins Kapitel 3 hinein offenbart Paulus sein Hirtenherz und zeigt ihm seine Motive auf. Und schließlich im Kapitel 4 angekommen, beginnt Paulus sie zu ermahnen, weil er sieht, dass eben diese sexuelle Unmoral da um sich greift in Thessalonich und dass sie sich unbedingt davon fernhalten sollen. Oder auch keine Aussteiger und Faulenzer werden, weil die Thessalonicher erkannt haben, dass Christus bald wiederkommt, dass wir in dieser Erwartung leben. Und deshalb setzen wir uns jetzt einfach nur noch gemütlich auf einen Hügel. Ich brauche nicht mehr zu arbeiten. Ich warte einfach, bis Christus kommt. Nee. Wenn ihr das wahrhaftig verstanden habt und wenn ihr erfüllt seid von Christi Liebe, dann wird das zu was? Zu harter Arbeit, zu einem guten Zeugnis führen. Da muss er sie ermahnen. Seid ein gutes Zeugnis in eurer Gesellschaft. Und dann musste er natürlich auch ihre Endzeitlehre korrigieren. Das haben wir in den letzten Wochen zusammen angeschaut. Einige haben geglaubt, dass die Toten die Entrückung verpassen würden. Und auch über die Zeiten und Zeitpunkte, über die Endzeitlehre wollten sie noch mehr wissen. Dann musste ihnen sagen, ihr wisst eigentlich genug. Ihr wisst ganz genau, dass der Tag des Herrn für die Ungläubigen eine Überraschung sein wird, aber für euch nicht. Ihr seid diejenigen, die vor dem Gericht bewahrt werden. Ihr seid diejenigen, die gerettet sind. Und deshalb, und jetzt kommen wir jetzt hier in diesen Abschnitt, wo er diese letzten Ermahnungen bringt. Weil das so ist, weil ihr euch so glücklich schätzen könnt, deshalb tut Folgendes. Und deshalb rundet Paulus hier diesen Brief mit diesen aufeinanderfolgenden kurzen Ermahnungen ab. Manche sind sehr, sehr kurz. Freut euch alle Zeit. Betet ohne Unterlass und so weiter. Aber lasst uns diesen Text gemeinsam lesen. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, die Verse 12 bis 22. Hier heißt es, wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten. Und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen, lebt im Frieden miteinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Vers 15. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Bis hierher. Paulus, wie gesagt, gibt unterschiedliche Anweisungen, auch Befehle an diese Gemeinde, damit sie gesund bleiben können. Das heißt hier, wir bitten euch, anerkennt, das ist Plural, das ist Mehrzahl. Diese Befehle sind an die ganze Gemeinde gerichtet. Und das ist uns vielleicht manchmal ein bisschen ein fremdes Konzept. Wir nehmen diese Dinge oft als für uns persönlich, individuell. Und das stimmt ja auch. Wir persönlich sollen alle Zeit beten. Wir persönlich sollen uns alle Zeit freuen. Aber diese Befehle hier gehen an die gesamte Gemeinde als Ganzes. Weil wir müssen verstehen, unsere Gesellschaft ist beeinflusst von Individualismus. Wir nehmen unser geistliches Leben oft sehr individualistisch an. Wir sehen das sehr individualistisch und verstehen nicht, dass geistliches Wachstum, geistliches Leben in erster Linie ein Gemeinschaftsprojekt ist. Es braucht die Gemeinde. Die Gemeinde ist das Werkzeug der Korrektur und Zucht, die wir alle nötig haben. Deshalb ist Gemeinschaft wichtig, dass wir einander kennen, dass wir einander verstehen, dass wir uns umeinander kümmern. Die Gemeinde ist da, um uns zu formen. Gott benutzt die Gemeinde als ein Werkzeug der Zucht und Korrektur, Ermahnung, Ermutigung, Trost und all diese Dinge. Und deshalb, wie gesagt, in meiner Predigt über die Frage, nachdem sollten wir ein Mitglied einer lokalen Gemeinde sein, das ist genau der Punkt, darum geht's. Ohne eine Gemeinde könnt ihr das nicht erleben, geht es nicht. Wir sind also nicht nur eine erlöste Gemeinschaft, sondern eine erlösende Gemeinschaft. Ja, Gott benutzt die Gemeinde, um dich und mich zu erlösen von verschiedenen Sünden, Gewohnheiten, Macken. Er arbeitet an uns durch die Gemeinde, durch die Geschwister. Und natürlich auch durch den Geist, der in der Gemeinde ist. Aber wir müssen verstehen, Gemeinde oder Heiligung ist auch ein Gemeinschaftsprojekt. Wir sind nicht Individualisten, wir sind nicht alle, ich lebe mein geistliches Leben für mich allein. Gott weiß schon, was ich mache und niemand anderes braucht sich dafür zu interessieren. Ich will niemanden, der in mein Leben reinschaut, der mir eine Tür, einen Fuß in meine Tür setzt. Das ist mein Privatleben, das geht niemandem was an. Das ist falsch. Gemeinde ist Gemeinschaftsprojekt. Wir müssen einander gegenseitig in unsere Leben einladen. Das ist wichtig, weil somit werden wir die Korrektur bekommen, die wir brauchen. Und deshalb hier diese zweite Person Plural, das bezieht sich vor allem auf die Gemeinde als Ganzes. Ihr alle sollt das gegeneinander und miteinander tun. Und was sind denn hier die Anweisungen? Und ich habe die jetzt in vier grobe Kategorien für euch zusammengefasst. Es sind vier Dinge, vier Grundprinzipien, die wir tun sollen. Vier Anweisungen für ein gesundes Gemeindeleben. Das ist unser Thema heute. Vier Anweisungen für ein gesundes Gemeindeleben. Das ist ganz einfach. Erstens, ehrt eure Leiter. Zweitens, kümmert euch umeinander. Drittens, kultiviert innere Einstellungen. Und viertens, bewahrt gesunde Lehre. Wir werden jeden einzelnen Punkt betrachten. Also wenn ihr das aufschreiben wollt, könnt ihr das später auch noch tun. Ehrt, kümmert, kultiviert, bewahrt. Ehrt eure Leiter, kümmert euch umeinander, kultiviert innere Einstellungen, bewahrt gesunde Lehre. Das ist im Wesentlichen die Anweisung, die Paulus hier gibt. Ehrt, kümmert, kultiviert und bewahrt. Im Prinzip haben wir hier die wichtigsten Elemente für eine gesunde Gemeinschaft, für eine gesunde Gemeinde, für dieses erlösende Gemeinschaftsprojekt, in dem wir alle stecken. Es ist qualifizierte Leiterschaft, einfühlsame Seelsorge, innere Einstellung und gesunde Lehre. Das ist das, was wir brauchen als Gemeinde, um dieses gesunde Gemeinschaftsleben zu haben. Lass uns das jetzt im Einzelnen anschauen. Das Erste, was wir hier finden, was Paulus sagt, ist, ehrt eure Leiter. In den Versen 12 bis 13 sagt er, wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Und dass ihr umso mehr, oder dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen, lebt im Frieden miteinander. Das Erste, was eine Gemeinde braucht, um gesund zu sein, ist qualifizierte Leiterschaft. Paulus wusste das. Und deshalb hat er selbst in Thessalonich junge Leiter eingesetzt. Wie wichtig ist qualifizierte Leiterschaft für eine Gemeinde? Nun, es ist natürlich sehr entscheidend für die Gesundheit einer Gemeinde. Aber, und leider ist das so heutzutage, qualifizierte Leiterschaft ist sehr selten geworden in unseren Breitengraden. Manche glauben sogar, dass es sie gar nicht mehr gibt. Ja, wir sind alle gleich, es gibt keine Ältesten mehr, wir sind alle nur Brüder, wir sind alle gleich. Alle vom Geist geleitet. Aber eine Gemeinde ist nie besser als ihre Leiter und eine Gemeinde braucht Leitung. Deshalb gibt es auch diese Führung hier. Es braucht Führung, damit eine Gruppe funktioniert. Das ist eine ganz normale Wahrheit, die wir selbst in unserer Gesellschaft beobachten können. Es ist im Prinzip so, einer muss das Sagen haben und andere müssen folgen. Ich meine, in der Gesellschaft sehen wir das. Zwischen Staat und Bürger, zwischen Ehemann und Ehefrau. Nicht überall in der Gesellschaft sehen wir das, aber in der Bibel. Eltern und Kinder auch. Also diese Strukturen, die ziehen sich ja überall durch. Das ist nicht nur in der Gemeinde so, dass es Führung braucht, Leitung, sondern es ist überall so, in der Familie, im Staat. Eine Gemeinschaft braucht diese Struktur, Autorität und Unterordnung, um überhaupt funktionieren zu können. Es geht nicht ohne. Die einzige andere Variante ist Chaos, Anarchie. Und das ist genau das, was wir bekommen, auch in Gemeinden, wo keine klare Leiterschaft ist. Chaos, Verwirrung. Und so auch die Gemeinde. Und deshalb war es Paulus Priorität, in jeder Gemeinde Älteste einzusetzen, wie das Apostelgeschichte 14, 23 sagt. Das sind Pastoren, Aufseher, Hirtenlehrer, das ist Synonym, das ist ein und dieselbe Person, das ist ein und dasselbe Amt. Pastor heißt nichts anderes als Hirte. Ihr findet das Wort Pastor nicht in der Bibel, aber das bedeutet Hirte. Und die Qualifikationen für diese Leiter, die finden wir natürlich in 1. Timotheus 3 und Titus 1. Und zusammenfassend sind es eigentlich nur zwei. Ja, es sind eigentlich zwei Qualifikationen im Prinzip. Das erste ist, er muss fähig sein zu lehren, zu ermahnen und zu überführen, wenn man Timotheus 3 und Titus 1 zusammenfasst. Er muss wissen, was er tut. Theologie ist wichtig. Wissen ist wichtig. Und das wird heute verachtet. Leider ist das so heute. Ein gut ausgebildeter Mann muss das sein, der seine Bibel kennt, sonst wird er nicht überleben, sonst wird er nicht ermahnen können mit der gesunden Lehre, sonst wird er nicht helfen, hilfreich sein können und Leitung und Führung geben können. Das ist das Erste, er muss fähig sein zu lernen. Und das Zweite ist, er muss in allen christlichen Tugenden ein Vorbild sein. Nicht perfekt, sonst gäbe es keine Ältesten tatsächlich, wäre ich auch nicht hier, aber er muss ein Vorbild sein. Untadelig, eine Frau hingegeben, treue Kinder, seine Familie im Griff, nüchtern, besonnen, anständig, kein Trinker, nicht geldgierig, gastfreundlich, gerecht, heilig beherrscht. Das sind alles Merkmale eines gesunden christlichen Lebens. Alle, wir alle sollten danach streben, aber der Älteste, der Leiter, der muss ein Vorbild sein in diesen Dingen. Er muss ein solches Leben führen. Er muss im Prinzip sein Wissen umsetzen. Was er weiß von der Schrift her, was er lehrt, das muss er umsetzen. Er muss im Prinzip leben, was er predigt. Ja, das ist jedem klar. Sollte zumindest jedem klar sein. Das ist der Hund- und Katze-Test. Nun, nicht nur qualifizierte Leiter braucht es, sondern auch, und das ist interessant, zufriedene Leiter sind wichtig für eine gesunde Gemeinde. In Hebräer 13, Vers 17 lesen wir Folgendes. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre was? Nicht gut für euch. Und Paulus wusste das und deshalb hat er hier zwei Dinge, die Thessalonicher aufgefordert, zwei Dinge zu tun mit ihren Leitern. Sie sollten sie einmal anerkennen, und auf der anderen Seite in Liebe achten. Also anzuerkennen heißt es hier und in Liebe achten, in unserem Vers, 1. Thessalonicher 5. Anerkennen ist eine interessante Anwendung des griechischen Wortes oida, was eigentlich so viel wie kennen bedeutet. Das wird oft mit einer persönlichen Erkenntnis in Verbindung gebracht. Erkenntnis, kennen im persönlichen Sinn. Könnt ihr euch erinnern an die Aussagen, die Paulus in Kapitel 2 machte, wie ihr wisst, das ist dasselbe Verb da. Also diese Anerkennung der Hirten hier ist also nicht nur einfach ein Respekt, den man jemandem entgegenbringt, sondern es ist vielmehr eine persönliche Wertschätzung von ihm. Persönliche Erkenntnis hilft uns auch dann nicht so sehr kritisch zu sein gegenüber unseren Leitern. Wenn ihr mich kennt als euren Freund, wenn ihr mich kennt oder Dieter kennt als euren Freund, dann wird es euch schwerfallen, einfach überkritisch zu sein so schnell gegen die Leiterschaft. Weil ihr wisst, dass wir uns um euch Sorgen machen, dass wir uns um euch kümmern, dass ihr uns am Herzen liegt. Das ist nicht einfach so ein Regieren, ein Herrschen. Darum geht es nicht. Und dann heißt es ja auch, achtet sie umso mehr in Liebe. Ist auch eher eine ungewöhnliche Konstruktion, dieses achtet hier ist eigentlich beachtet oder bedenkt sie. Und das meint hier einfach hochachten. Umso mehr ist ein Wort, das wir auch schon angetroffen haben im Thessalonischen Brief, über alle Maßen. In Kapitel 3, Vers 10 ist es das Gebet des Paulus, das allerdringendst ist. Über alle Maßen, hyper ekperisso. Weit über alle Maßen mehr, heißt es auch im Epheser 3, 20. Achtet sie weit über alle Maßen. Und das beinhaltet gemäß 1. Timotheus 5 auch doppelte Ehre und im Kontext von Entlöhnung der Witwen auch Bezahlung mit Geld, Versorgung und solche Dinge. Gemeinde muss ihren Pastor unterstützen. Und achtet sie über alle Maßen hoch, wie, sagt er auch noch, in Liebe, in Agape, selbst aufopfernde Liebe. Nee, denkt natürlich jetzt, ja, das ist ja schön selbstsüchtig und eigensüchtig von dir, Pascal. Ja, ihr müsst mich lieben, ihr müsst mich schätzen und so. Aber das ist ja nicht meine Idee. Das ist Gottes Wort hier. Und es ist auch nicht umsonst. Es ist auch nicht umsonst. Letztlich steht da im Hebräer 13, 17 erstens mal, es ist gut für euch. Es ist gut für die Gemeinschaft, für die Gemeinde. Es ist gesund, wenn dieses Verhältnis stimmt zwischen den Hirten und den Schafen. Das ist ganz wichtig. Man kann sagen, zufriedene Hirten, zufriedene Herde, unzufriedene Hirten, unzufriedene Herde. Ja, es gibt Spannungen und Streitereien. Es gibt viele Gemeinden, in denen sich die Gemeindeglieder gegen die Pastoren auflehnen. Da gibt es Gerüchte und Verleumdungen und alles. Und das gibt Unfrieden. Das ist ungesund für eine Gemeinde. Das ist sehr, sehr wichtig. Und es ist nicht umsonst. Ihr seht ja hier, das Wesen des Dienstes wird ja beschrieben. Es heißt hier, die an euch arbeiten oder unter euch arbeiten, die euch im Herrn vorstehen, die euch zurechtweisen. Das ist Arbeit. Das ist eine Tätigkeit hier. Ein einziger griechischer Artikel verbindet all diese drei Ausdrücke, also an euch arbeiten, im Herrn vorstehen und zurechtweisen. Das ist ein und dieselbe Gruppe, die das tut. Die Gruppe, diese Leiter, diese Gemeinde, Pastoren. Und arbeiten heißt hier kopiao. Das ist arbeiten bis an den Rand der Erschöpfung. Es erinnert uns an das Wort kopos, was wir gesehen haben in Kapitel 1, Vers 3. Die Bemühungen der Liebe der Thessalonicher. In Kapitel 2, Vers 9 bedeutet es Mühe. Die Mühe der Selbstversorgung des Apostels durch harte Arbeit. In Kapitel 3, Vers 5 ist Arbeit auch nochmal kopos. Ihre Mühe, die hoffentlich nicht umsonst war. Die Arbeit, die Mühe, die sich Paulus gemacht hat oder der Thessalonicher. Die Arbeit eines Pastoren ist bis zum Rand der Erschöpfung. Predigten vorbereiten, 20 bis 30 Stunden die Woche, Seelsorge, Planung, Jüngerschaft. All diese Dinge, 24 Stunden, 7 sozusagen, 7 Tage die Woche, 24. Wir müssen immer bereit sein. Wir wollen immer bereit sein. Es ist viel Arbeit. Planung und so weiter. Dann heißt es hier, vorstehen bedeutet tatsächlich über jemanden sein, als ein Leiter handeln, regieren, wie gesagt. Es braucht jemanden, der das Sagen hat, der Leitung angibt, der Führung gibt. Sie müssen Leitung geben, diese Hirten. Und das ist gar nicht so einfach, wie viele denken. Das ist nicht einfach so, oh, ich kommandiere jetzt mal ein bisschen rum, ich bin jetzt hier mal so ein bisschen der Oberbefehlshaber, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Denn mit dieser Position kommt ja auch sehr viel Verantwortung. Und im Hebräer haben wir gerade gelesen, dass wir auch Rechenschaft abgeben müssen über das, was wir tun, über die Entscheidungen, die wir treffen. Und deshalb gibt es auch eine Pluralität von Ältesten, deshalb gibt es auch mehrere Ältesten. Oder wir streben das an, wir sind jetzt zu zweit und wir wollen noch mehr. Ich will diese Verantwortung nicht alleine tragen, ich will nicht alles alleine entscheiden hier. Ich will Leute um mich herum haben, die mich korrigieren, damit ich richtige Entscheidungen treffen kann. Und dann heißt es hier auch noch zurechtweisen. Nouseteo bedeutet wörtlich ins Gedächtnis rufen. Es ist ein relativ hartes Wort. Ein Lexikon sagt dazu, Rat geben über das Vermeiden oder Beenden eines unangebrachten Verhaltens. Das ist die Definition. Ein Rat geben, dass ihr ein unangebrachtes Verhalten beendet, und zwar sofort. Das ist die Idee. Und das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Pflicht aus Liebe, euch zurechtzuweisen, zu korrigieren. Zu sagen, wenn ihr sündigt und dass ihr damit aufhören sollt. Und ihr müsst uns auch noch dafür lieben und ehren. Ist das nicht wunderbar? Aber das ist so. Das ist so. Weil der Herr tut es mit uns genau gleich. Und es ist ja auch nicht so, dass wir über das uns zugewiesene herrschen, wie das 1. Petrus 5 sagt. Wir herrschen nicht über das uns zugewiesene, wir wollen durch unser Vorbild leiten. Wir tun unseren Dienst mit Freuden. Ungezwungen. Und unsere Autorität geht auch nur so weit, wie die Bibel geht. Wir sagen euch nicht, welche Kleidung ihr tragen sollt oder was weiß ich. Unsere Autorität ist nur da, wo die Bibel etwas sagt. Das ist unsere Aufgabe. Geistliche Hirten. Es geht um geistliche Themen, um Sünden und um solche Sachen. Und wenn wir unsere Arbeit treu machen und ihr euren Leitern treu folgt, dann gibt es wahren Frieden und Ordnung in der Gemeinde. Das ist so bei uns. Ich empfinde das so. Ich sage das nicht, weil ich denke, ihr macht das nicht. Überhaupt nicht. Aber es ist wichtig, dass wir diese Dinge vergegenwärtigen und der Versuchung widerstehen, in die Falle der Verleumdung der Rebellion gegen unsere Leiter zu weil wir mögen nicht immer mit allem einverstanden sein, was die Pastoren entscheiden oder irgendwelche solchen Dinge. Und deshalb sagt Paulus am Ende von Vers 13 auch, lebt im Frieden miteinander. Es bezieht sich hier immer noch auf die Beziehung zwischen den Pastoren, zwischen den Hirten, den Führern und den Schafen der Gemeinde. Lebt in Frieden. Und dieser Friede ist gegeben durch diese Struktur. Die Leiter sollen den Frieden ermahnen, die Gemeinde soll den Frieden sich unterordnen. Das ist die Idee. Eine Gemeinde, die zufriedene Leiter und geliebte Leiter hat, wird gesund sein. Wie ist deine Beziehung zu deinen Leitern hier in der Gemeinde oder auch, wenn du auf dem Livestream zuhörst, in deiner Gemeinde? Liebst du sie? Achtest du sie? Und nicht in erster Linie wegen ihrer Persönlichkeit, weil sie alles genauso machen, wie du das machen würdest, sondern wegen ihrer Aufgabe. Eben, es sind diejenigen, die euch vorstehen, die euch zurechtweisen. Das ist auch positiv hier, euch helfen. Es ist nicht einfach ein Herrschen, ein bösartiges Macht ausüben. Nehmt unseren Herrn Jesus als Vorbild. Er ist auch unser König und er tut genau dasselbe. Und letztlich haben wir uns das nicht selber ausgesucht. Es heißt hier auch im Herrn vorstehen. Es ist Gottes Autorität. Durch seinen Heiligen Geist setzt er die Hirten in die Gemeinde ein. Apostelgeschichte 20, 28. Und er kann sie auch wieder absetzen. Kann er, wenn er will. Es ist sein souveräner Wille. Und deshalb, wenn ich etwas gegen meinen Leiter habe, gegen meinen Pastoren, gegen meinen Gemeindeleiter das vorbringen soll, dann muss ich deshalb sehr vorsichtig sein. Im 1. Timotheus 5 wird davor gewarnt. Man soll sich sicher sein. Man soll erstmal zwei oder drei Zeugen hinzunehmen, die mich bestätigen. Um wirklich sicher zu sein, hat dieser Hirte wirklich gesündigt? Ist es wirklich eine Sünde, um die es geht? Oder sind es nur irgendwelche Vorlieben, Geschmäcker, irgendwelche Dinge, die mir nicht passen? Und das wird es immer geben. Sein Leitungsstil gefällt mir nicht, seine Entscheidungen, was weiß ich. Das ist also das Erste hier. Diese Harmonie zwischen den Leitern und den Schafen der Gemeinde selbst. Damit eine Gemeinde gesund bleibt, soll sie ihre Hirten, ihre Leiter ehren. Aber das Zweite, die Beziehung zwischen den Gemeindegliedern ist genauso wichtig. Es geht nicht nur um die Beziehung zwischen den Hirten und den Schafen, sondern jetzt geht es auch um die Beziehung zwischen den Schafen, von Schaf zu Schaf sozusagen, in der Herde. Und deshalb der zweite Punkt, den Paulus hier macht, der grobe ist, kümmert euch umeinander. Nicht nur ehrt eure Leiter, sondern kümmert euch umeinander. Verse 14 und 15 machen das klar. Hier heißt es, wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet allezeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Nun, hier wird im Prinzip die Wichtigkeit der Seelsorge und Jüngerschaft in der Gemeinde beschrieben. Ich benutze diese beiden Ausdrücke jetzt mal austauschbar, weil Seelsorge ist im Prinzip nur intensive Jüngerschaft. Aber es geht immer um dasselbe. Es geht darum, jemanden von einem sündigen Weg abzuhalten, ihn zu korrigieren und zurück auf die richtige Bahn zu leiten. Das ist auch der Gedanke dieser griechischen Verben Parakaleo und Nousetheo. Nousetheo ins Gedächtnis rufen, Parakaleo zur Seite rufen, zur Seite kommen, jemandem helfen, wieder auf die richtige Bahn zu kommen. Das ist ein wunderbares Bild eigentlich dafür. Und deshalb heißt es hier, wir ermahnen euch aber, Brüder. Jetzt wechselt er das Thema, dieses Aber hier zeigt es an. Jetzt geht es nicht mehr um die Beziehung zwischen den Hirten und den Schafen, sondern jetzt geht es um die Beziehung zwischen den Schafen in der Herde allgemein. Das ist die zweite Aufforderung hier. Für eine Gemeinde, die gesund bleiben will, kümmert euch umeinander. Und dies geschieht hier in vier Arten, wenn ihr euch das mal ein bisschen genauer anschaut in diesen Versen. Wir haben hier sogenannte Präsens-Aktiv-Imperative, also Präsensformen, das ist ein durativer, ein andauernder Aspekt. Und Imperativ ist Befehlsform, das heißt, ihr macht das, ihr müsst das dauernd machen, kontinuierlich muss das vor sich gehen. All diese Dinge. Verwarnt kontinuierlich die Unordentlichen. Tröstet kontinuierlich die Kleinmütigen, das ist die Idee hier. Und verwarnt hier wiederum Nousetheo, zurechtweisen. Wen? Nun, hier heißt es, die Unordentlichen, Ataktos, ein militärischer Begriff, wurde für einen Soldaten benutzt, der sozusagen aus der Reihe tanzt, der sich nicht einordnen will, der nicht mitmachen will, der sich nicht unterordnen will. Im Zusammenhang natürlich diejenigen, die wegen ihrer Faulheit nichts arbeiteten. Wir müssen uns immer den Kontext des Thessalonischen Briefs in Erinnerung rufen. Es gab welche, die nicht arbeiten wollten, die unordentlich lebten. Die musste man zurechtweisen. Mit diesen Leuten dürft ihr nicht lange fackeln. Weist sie zurecht. Korrigiert sie. Sie müssen sich wieder einreihen. Und das ist interessant hier. Es sind nicht nur eure Pastoren, die das tun sollen. Das seid ihr alle. Jeder von euch, du, ihr seid in der Verantwortung, einander zu verwarnen, wenn ihr jemanden seht, der unordentlich lebt. Das ist das, was die Gemeindezucht uns lehrt. Sie sagt uns ganz klar, geh zu deinem Bruder zuerst, wenn du ihn sündigen siehst. Komm gar nicht zu mir oder zu Dieter. Du musst erstmal zu dieser Person selber gehen. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Jeder von uns ist aufgerufen, das zu tun. Wir alle, wie gesagt, Plural, Mehrzahl, ihr, verwarnt. Das Mehrzahl tut das. Aber nicht nur das. Nicht nur verwarnen die Unordentlichen, sondern hier heißt es, tröstet die Kleinmütigen. Wörtlich hier die Kleinseligen, die mit einer kleinen Seele. Sie ist klein, sie kann nicht viel aufnehmen oder vertragen. Dieses Wort steht für solche, die übermäßig besorgt sind. Wahrscheinlich hier im Zusammenhang um die Toten in Christus, von denen sie dachten, sie würden die Entrückung verpassen. Ihnen muss man natürlich Hoffnung machen. Solche Leute dürft ihr nicht zurechtweisen, ja? Das wäre genau das Falsche. Die brauchen was anderes. Es wäre falsch, solche zu ermahnen. Sie brauchen Ermutigung. Deshalb heißt es hier, tröstet die Kleinmütigen. Damit sie wieder auf die Beine kommen. Und dann heißt es auch, nehmt euch der Schwachen an. Das sind nicht körperlich Schwache hier oder Behinderte in erster Linie, sondern das sind die Schwachen im Glauben, die in der Gefahr standen, zurückzuschrecken wegen der Verfolgung hier im Zusammenhang des Thessalonischen Briefes. Und was sollt ihr mit denen tun, die schwach im Glauben sind? Nehmt sie an, antecho, anhaften, festhalten, haltet sie fest, haltet sie aufrecht, stützt sie, das ist die Idee, haltet sie hoch. Und das muss auch ständig geschehen. Und nun kommen noch die Dinge, die ausnahmslos alle brauchen. Hier heißt es nämlich noch, seid langmütig gegen jedermann. Langmütig heißt wörtlich lang zum Zorn. Habt einen langen Atem miteinander. Geduld brauchen wir mit allen und für alle. Ist es nicht so? Eine der wichtigsten Eigenschaften in der Seelsorge und der Jüngerschaft ist Geduld. Und Geduld bringt natürlich auch Barmherzigkeit und Gnade mit sich. Wir können die Veränderung nicht von heute auf morgen erwarten. Und wir müssen auch, und das ist das Letzte, was ich hier sage, wir müssen auch diesen natürlichen Hang zur Rache und Vergeltung widerstehen. Weil es wird Sünden geben. Wir sind eine Gemeinschaft, zwar von erlösten Heiligen, aber wir tragen alle das Fleisch mit uns herum. Wir kämpfen mit unserem Fleisch und es wird gesündigt. Und deshalb müssen wir diesen natürlichen Hang widerstehen, uns zu rächen und heimzuzahlen. Das ist das, was er wörtlich hier sagt. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann, sogar gegen die, die draußen sind. Die Ermahnung erinnert stark an Römer 12, Vers 17, wo es ein ähnliches Vokabular gibt. Da heißt es auch, vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, sowohl an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Rächt euch nicht selbst, das ist Gottes Sache. Versucht, wenn möglich, mit allen Menschen in Frieden zu leben. Natürlich in erster Linie mit den Geschwistern, aber dann sogar auch mit denen, die außerhalb der Gemeinde sind. Das Trachten nach dem Guten hier ist ein sehr starkes Verb. Heißt eigentlich so viel wie verfolgen, wird normalerweise für Verfolgung benutzt. Also eigentlich kann man sagen, nachjagen, mit allen Mitteln. Macht es zu eurem Ziel, mit allen Mitteln dem Guten nachzujagen. Auf keinen Fall Böses mit Bösem, eben wörtlich heimzuzahlen. Und John Wesley sagte das mal so ganz deutlich, machte das mal ganz klar, indem er sagte, tue all das Gute, was du kannst, mit allen Mitteln, mit denen du kannst, in allen Wegen, wo du kannst, an allen Orten, wo du kannst, in allen Zeiten, wo du kannst, mit allen Leuten, wo du kannst, solange du auch immer kannst. Wow. Seelsorge und Jüngerschaft. Wir müssen das ernst nehmen. Und diese vier Dinge hier, die sollen kontinuierlich geschehen unter uns allen. Die Unordentlichen müssen zurechtgewiesen werden, ein andauernder Prozess. Diejenigen, die ausscheren, die aus der Reihe tanzen, die sich nicht unterordnen wollen. Vielleicht auch diejenigen, die immer kritische Zuschauer sind, aber Nichtstuer oft sind in der Gemeinde, Sitzkissenwärmer, ja, die nur da sitzen und kritisieren, nach jedem Gottesdienst kommen sie zum Pastor und sagen, ah, das hast du nicht gut gemacht und das hast du nicht. Wenn wir solche Leute sehen, dann geht auf sie zu, ermahnt sie. In Liebe natürlich, aber ermahnt sie. Weist solche Leute zurecht. Und oft haben wir Menschenfurcht. Ist es nicht so, ah, ich will das nicht tun, ich will das jetzt nicht ansprechen. Ah, das ist so. Ja, das macht mir auch keinen Spaß, wenn ich das machen muss. Aber es ist aus Liebe gegenüber den Geschwistern sollten wir das tun. Wie gesagt, die Kleinmütigen müssen getröstet werden, die kleine Seelen haben, die brauchen Trost. Manchmal reicht ein tröstendes Wort, manchmal reicht eine Zusage, ich bete für dich. Es ist nicht immer gleich eine seelsorgerliche Sitzung oder irgend sowas. Es ist das ganz natürliche Leben miteinander. Manche brauchen mehr, manche weniger, aber es muss geschehen. Haltet die geistlich Schwachen aufrecht, haltet sie fest, heißt es hier, stützt sie. Es gibt in jeder Gemeinde Menschen, die nicht starken Glauben haben. Das ist so. Und das ist auch keine Schande. Und wenn wir das sehen, dann kümmert euch um diese Menschen. Und wenn Probleme auftauchen, dann neigen diese Leute dazu, zurückzuschrecken, zu verzweifeln, sich vielleicht sogar zurückzuziehen. Wir müssen auf diese Dinge achten. Das ist gar nicht so einfach. Und schließlich seid geduldig miteinander. Veränderung findet nicht von einem Tag auf den anderen statt. Die Gemeinde ist eine Baustelle. Es ist ein Krankenhaus. Ja, das ist immer, es ist immer im Prozess. Es ist nie fertig, bis der Herr kommt. Das müssen wir uns immer vergegenwärtigen. Gemeinde ist nie fertig. Unsere Arbeit hört nie auf. Bis der Herr kommt, dann hört sie auf. In wie vielen Gemeinden könnte es viel besser aussehen, wenn man einfach geduldig ist miteinander und diese Geduld hat, eben dann auch nicht Böses mit Bösem heimzuzahlen, wenn jemand an mir sündigt, dass ich stattdessen in Liebe auf diese Person zugehe und diese Dinge anspreche. Und das sind also die zwei Anweisungen hier, die zwei ersten, ehrt die Leiter und kümmert euch umeinander. Und jetzt kommen wir zu einer dritten. Hier heißt es, kultiviert innere Einstellungen. Kultiviert innere Einstellungen in Vers 16 bis 18. Und hier ist es ganz simpel. Freut euch alle Zeit. Betet ohne Unterlass. Seid in allem dankbar. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Freut euch alle Zeit ist der kürzeste Vers im Neuen Testament. Im Griechischen nur 14 Buchstaben, also kürzer als Johannes 11,35. Ist der kürzeste Vers. Und er ist sehr einfach zu verstehen. Freut euch alle Zeit, aber unglaublich schwer in der Anwendung. Aber lasst uns zunächst eine grundlegende Frage stellen. Ich sage hier innere Einstellung. Was ist eine innere Einstellung? Was meine ich damit? Nun, im hebräischen Denken war das Herz ist der Sitz des Willens, des Gefühls und des Verstandes und der Entscheidungen im Menschen. Und Gott interessierte sich schon immer mehr für diese inneren Einstellungen und Haltungen als nur für die äußeren Rituale. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an, 1. Samuel 16,7. Deshalb kam es auch oft zu Konflikten zwischen den Pharisäern und Jesus. Weil die Pharisäer penibel genau waren, wenn es ums Äußere ging. Aber sie interessierten sich nicht für das Herz. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Häuser der Witwen fresst und zum Schein lange Gebete sprecht. Oder du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers in der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein wäre. Das ist das, was Jesus sagte. Und so ist es auch in der christlichen Gemeinde als Ganzes. Paulus ermahnt die Thessalonicher, eine innere Einstellung zu pflegen, zu kultivieren. Kultivieren meint nichts anderes als pflegen, nähren, fördern. Wir sollen diese innere Einstellung der gesamten Gemeinde fördern. Und was sind diese Einstellungen, diese Lebenshaltungen? Nun, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass und seid in allem dankbar. Wie gesagt, diese Befehle sind sehr, sehr einfach zu verstehen. Es braucht nicht viel theologisches Wissen, um das zu verstehen, aber es sind absolute Bomben, wenn es dazu kommt, diese Dinge zu tun. Die Praxis ist sehr herausfordernd. Und der griechische Text hier betont die zeitlichen Adverbien, also die Worte, die die Zeit ausdrücken, indem sie ganz am Anfang des Satzes stehen. Immer freut euch, ununterbrochen betet, in allem seid dankbar. Betont das. Und dieselbe Befehlsform wird wieder verwendet, die diese kontinuierlichen Handlung ausdrückt. Also immer freut euch kontinuierlich, ununterbrochen betet kontinuierlich, in allem seid dankbar kontinuierlich. Hört nicht auf damit, macht es ständig. Wow. Die Imperative sind, wie gesagt, Plural, Mehrzahl. Es geht uns alle an, ausnahmslos, jeden von uns, die ganze Gemeinde wird hier angesprochen. Es ist ein Gebot, es ist kein Vorschlag. Und deshalb doppelt Paulus auch noch nach hier und schreibt, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Es ist sein Wille, es ist sein Gebot für euch. Und wenn wir das im Kontext anschauen, anstatt gegen unsere Leiter zu murren oder sie nicht zu ehren, anstatt aus der Reihe zu tanzen und zu rebellieren, zu verzweifeln, schwach zu sein im Glauben oder gar ungeduldig zu werden miteinander oder gar Böses mit Bösem heimzuzahlen, wie wir in den Versen vorher gesehen haben, sollen wir uns lieber kontinuierlich freuen, kontinuierlich dankbar sein, kontinuierlich beten. Immer und vor allem, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen oder als Gemeinschaft, das kann auch in den Hauskreisen sein, wann immer wir Zeit verbringen miteinander, sollte diese innere Einstellung der Dankbarkeit und der Freude zum Ausdruck kommen. Und diese drei Befehle hängen zusammen. Einer geht ohne den anderen nicht. Du kannst unmöglich dankbar sein oder nicht dankbar sein und dich dann freuen. Du kannst auch nicht ein beständiges, inspirierendes Gebetsleben führen und dann nicht dankbar sein und nicht dich freuen. Das geht auch nicht. Es hängt zusammen, diese drei Befehle hängen zusammen. Entweder hast du alles oder nichts. Wie schon gesagt, es geht hier um die innere Einstellung einer Gemeinde und ihrer Glieder. Ist sie positiv oder ist sie negativ? Es gibt nichts Schlimmeres, wenn man in eine Gemeinde kommt und man merkt schon diese genervte Stimmung, diese negative Atmosphäre. Ja, das ist nicht schön und das ist auch kein Zeugnis. Und Paulus sagt, ihr sollt eine Atmosphäre haben der Freude, des ununterbrochenen Gebetes und der ununterbrochenen und in allem, in jeder Situation dankbar zu sein. Das soll die Atmosphäre sein, die hier kennzeichnend ist. Solche Gemeinden haben meistens Angst vor Veränderung. Ja, das haben wir nie so gemacht und wir will das nicht. Ja, und kritischen, skeptischen. Und diese Thessalonicher hier, die wurden sogar angesichts der Verfolgung und Leiden dazu aufgefordert. Also wir haben nun wirklich gar keine Ausrede mehr hier bei uns. Und die Frage, die sich wahrscheinlich jetzt jeder stellt, ist, wie macht man denn sowas? Nun, wenn wir die Wahrheiten aus Kapitel 4, Verse 13 bis 18 und Kapitel 5, Verse 1 bis 11 verstehen, wisst ihr noch? Wir warten darauf, dass der Herr uns holt, dass er uns bewahrt vor dem kommenden Zorn, dass wir nicht ins Gericht kommen, weil wir zu den Kindern des Tages und nicht der Nacht angehören. Nun, ist das nicht Grund zur Freude, dass wir nicht ins Gericht kommen? Und die Frage ist, strahlen wir als Gemeinde diese positive Haltung auch aus? Kann man das uns ansehen? Vertrauen wir auf die Souveränität Gottes in unserem Leben? Er bringt all diese Ereignisse, die Leiden sogar, die Verfolgung in mein Leben. Verfolgungen, Probleme, Arbeitslosigkeit, vielleicht ungehorsame Kinder, einen nervigen Chef, was auch immer. Gott ist derjenige, der diese Dinge in dein Leben stellt. Vertraust du auf seine Souveränität und auf seine Fürsorge für dich, dass du trotzdem dankbar sein kannst. Die Frage ist, glauben wir das wirklich? Glaube ich das? Glaubst du das? Und dann, wenn wir das wirklich glauben, wenn wir die Dinge hier, wenn das für uns Realität ist, dann kann man sich eigentlich nur freuen, dann kann man nur dankbar sein, dann kann man nur beten ohne Unterlass. Und wir müssen verstehen, Deutschland oder auch überhaupt Westeuropa, ich meine, ich zähle die Schweizer hier dazu, ist eine Nation von Klägern und Nörgeln geworden. Das Positivste, was man von einem Berliner erwarten kann, tut mir leid, aber habe ich schon mal gehört, da kann man nicht meckern. Ja, da kann man nicht kritisieren. Ja, man kann halt mal nichts aussetzen daran. Das ist ja das Positivste. Und es ist auch verständlich, wenn man im Atheismus groß geworden ist, gibt es eigentlich auch nicht viel Positives, es gibt nicht viel Hoffnung. Aber sich zu beschweren, zu kritisieren, negativ zu sein, zu nörgeln, zu meckern, zu widersprechen, undankbar zu sein und sich nicht zu freuen, das ist die Freizeitbeschäftigung der Leute um uns herum. Zumindest ich erlebe das so. Ich habe Taxi gefahren, ich habe viele von diesen Leuten kennengelernt. Sie meckern wegen allem und jeden. Es ist zur Nationalhymne geworden. Wegen den Politikern, wegen dem Arbeitsamt, wegen dem Finanzamt, wegen dem Verkehr, wegen dem Wetter, wegen den Steuern, wegen der Wohnung, die zu klein sein soll, wegen dem Chef, der nicht macht, was ich will. Uns geht es einfach zu gut. Deshalb suchen wir uns die Probleme, weil wir keine echten Probleme haben. Das ist falsches Denken. Meine Lieben, wenn ihr aus dieser Kultur stammt, und wir alle stammen aus dieser Kultur, müssen wir zugeben, in diesem Volk von Skeptikern, es ist nicht umsonst, dass die liberale Theologie in Deutschland angefangen hat, es ist ein Volk von Skeptikern und in der Schweiz auch, dann seid ihr beeinflusst von diesem Denken. Und wenn wir dieses Denken nun in die Gemeinde hineinbringen, dann ist das absolut verheerend. Ihr müsst das verstehen. Als Christen können wir nicht mehr so meckern. Geht nicht mehr. Ist vorbei. Es ist Sünde. Ja, es ist Sünde. Es ist Sünde, sich nicht zu freuen. Es ist Sünde, nicht dankbar zu sein. Es ist Sünde, wenn wir nicht kontinuierlich beten. Ihr befindet euch im direkten Konflikt mit 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 18. Das sind keine Vorschläge, das sind Gebote. Und an dieser Stelle bekenne ich, wie unreif, wie ungeistlich wir immer noch sind. Wie bedürftig wir immer noch sind. Diese drei Befehle, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, halten uns den Spiegel vor und zeigen uns, wie viel Gnade wir jeden Tag brauchen. Ist es nicht so? Es vergeht kein Tag, an dem wir diese drei Gebote nicht brechen. Dass ich undankbar bin, dass ich mich wieder ertappe dabei, mich nicht zu freuen. Und darum, es geht nicht darum, dass wir uns in allen Umständen freuen. Versteht mich nicht falsch, es gibt traurige Dinge in dieser Welt, es gibt schlimme Sachen, es gibt sehr viele schlimme Sachen, die nicht erfreulich sind. Aber diese Grundhaltung von uns Christen, diese Freude, diese Dankbarkeit und natürlich auch das beständige Gebet. Hier geht es nicht darum, dass wir mit gefalteten Händen die ganze Zeit durch die Straßen laufen, sondern dass wir einfach eine Gebetshaltung haben und dass wir nicht aufhören zu beten. Dass es immer weitergeht, dass wir immer wieder regelmäßige Zeiten des Gebets haben, als Individuen, aber vor allem auch hier im Kontext als Gemeinde, im Plural, als Gemeinde. Immer aufschauen zum Herrn. Manchmal Stoßgebete. Ja, vielleicht im Straßenverkehr, wenn ich mich gleich wieder aufregen will wegen dem vor mir. Sich immer freuen, nicht wegen der Umstände, nein. Das kann manchmal schlimm sein, aber wegen der Hoffnung, die wir haben. Immer dankbar sein in allem, selbst mit unserem Leiden, selbst mit den Dingen, die nicht so gehen, wie wir wollen. Aber wenn uns jemand fragt, wie es uns geht, sollte unsere Antwort eigentlich immer sein, besser, als ich es verdiene. Weil wisst ihr, was wir wirklich verdienen? Es ist die Hölle, nichts anderes. Also alles andere, was du bekommst, ist nur Gnade. Die Hölle haben wir verdient, alles andere ist Gnade. Wir haben kein Recht auf ein problemloses Leben. Wir haben kein Recht auf irgendetwas. Wenn uns das bewusst wird, dann sind wir dankbar. Immer. Man kann gar nicht anders. Das Problem ist nur oft, wir haben wieder das Gefühl, ich habe das Recht, dass mein Kind jetzt gehorcht. Oder ich habe das Recht, dass das jetzt so geschieht, wie ich das will. Und das ist unser Problem. Lasst uns diese innere Einstellung als Gemeinde kultivieren, einander daran erinnern, diese innere Einstellungen zu haben, dass wir Dankbarkeit ausstrahlen, Freude ausstrahlen und eine Gebetshaltung. Das ist gesundes Gemeindeleben. Ehrt die Leiter, kümmert euch umeinander, kultiviert innere Einstellungen und schließlich viertens, bewahrt gesunde Lehre. Vers 19 bis 22. Jetzt wird es sehr interessant. Hier heißt es, den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet, haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Nun, in diesem Abschnitt finden wir die Wichtigkeit gesunder Lehre. Der Geist Gottes wirkt in seiner Gemeinde durch sein Wort, durch die Verkündigung seines Wortes, der Weissagung oder der Prophetie. Die Gemeinde in Thessalonich war eine frühe Gemeinde und deshalb waren die Zeichen und Wundergaben noch aktiv. Wir glauben, dass diese später mit dem Abschluss des neutestamentlichen Kanons aufgehört haben, diese Zeichen und Wundergaben, diese offenbarenden Gaben. Zeichen und Wundergaben, Prophetie, Heilung und Sprachenreden hatten einen offenbarenden Charakter. Sie bestätigten die Botschaft der Apostel, also ihre Botschafter, als authentisch, als echt. Das sehen wir im 2. Korinther 12, 12. Ich werde darauf jetzt nicht ausführlich eingehen. Wie gesagt, wir werden uns den Korintherbrief dann irgendwann mal vornehmen. Da werden wir dann über diese Dinge detaillierter sprechen. Aber heute wirkt der Geist Gottes immer noch. Das bedeutet nicht, dass diese Verse jetzt für uns keine Bedeutung mehr haben. Dass wir den Geist nicht dämpfen sollen, dass wir Weissagung nicht verachten sollen. Der Geist Gottes wirkt unter uns, indem das Wort Gottes, seine vollkommene Offenbarung, verkündigt wird. Und das ist die Bedeutung von dem Wort Weissagung. Prophetia. Weissagung dient der Auferbauung und Ermutigung der Gemeinde, in 1. Korinther 14, 3, genauso wie die Predigt des Wortes in 1. Timotheus 4, 2 oder Titus 1, 9. Es hat dieselbe Funktion. 2. Petrus 1, Vers 20 wird dasselbe Wort für Weissagung der Schrift benutzt. Prophetia, der Schrift. Schrift ist also auch Prophetie, es ist Weissagung. So ist es einfach das Aussprechen einer Botschaft von Gott. Das ist im Prinzip die Bedeutung des Wortes. Man könnte auch sagen, predigen. Die Bedeutung des Verbs Propheteuo ist öffentliches Verkündigen. Aber zunächst sagt Paulus hier, dass man den Geist nicht dämpfen soll. Nun, dämpfen ist ein Wort, welches mit dem Auslöschen eines Feuers zu tun hat. Eigentlich wörtlich, löscht den Geist nicht aus, heißt es hier. Es geht darum, allgemein das Wirken des Geistes in der Gemeinde nicht zu unterdrücken. Nun, was ist dieses Wirken des Geistes? Natürlich die Heiligung, die Erleuchtung, die er uns gibt, damit wir sein Wort verstehen können, die Umwandlung, die Umgestaltung in der Christusähnlichkeit, die Überführung, die wir erleben, das ist das Wirken des Geistes. Jesaja Kapitel 11, Vers 2 beschreibt den Dienst des Geistes sehr passend, wie er Christus in seinem Vorhaben unterstützt. Hier heißt es, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, hier spricht er von Christus, von dem kommenden Messias, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Weisheit, Verstand, Rat, Kraft, Erkenntnis, Furcht des Herrn. All diese Dinge bewirkt der Geist in der Gemeinde. Und Gläubige können durch Fleischlichkeit, durch Sünde diesem Wirken entgegenstehen. Ja, es sogar unwirksam machen. Das ist die Idee des Wortes hier. Auslöschen, dämpfen. So wie das in Epheser 4,30 auch im Zusammenhang mit Sünde steht, da, dass man den Geist betrübt. Aber wisst ihr was? Am meisten können wir das Wirken des Geistes auch unterdrücken, indem wir ihn einfach nicht zu uns reden lassen. Nämlich durch sein Wort. In Vers 20 schreibt Paulus, die Weissagung verachtet nicht. Wie gesagt, Weissagung, Prophetia, das Verkündigen einer Botschaft von Gott. Ist es nicht erstaunlich, dass ausgerechnet unter denen, die heutzutage sagen, sie haben den Heiligen Geist, der mächtig unter ihnen wirke, die Erfahrungen machen wollen, den Geist angeblich zu spüren glauben. Das könnte man einen Geist spüren, das ist eine andere Frage. Aber dass in solchen Kreisen die Predigt meistens sehr kurz und oberflächlich sind oder etwa gar nicht vorhanden. Das ist keine systematische Auslegung der Bibel, die präsentiert wird. Und genauso dämpft man heute den Geist. Und man verachtet Weissagung. Man lässt ihn einfach nicht mehr zu seiner Gemeinde reden. Das ist ganz einfach. Verachten bedeutet hier Geringschätzung. In Geringschätzung ablehnen. Man hält es für wertlos. Genauso wie das heute in vielen Kreisen die Bibelauslegung betrachten. Ach, das ist doch langweilig und verstaubt. Was willst du eine ganze Stunde Bibelauslegung hören? Hey, das ist das Reden des Heiligen Geistes zu dir. Willst du das verachten? So wird der Geist heute in vielen Gemeinden gedämpft, sein Reden verachtet. Und das sollen wir nicht tun. Wir sollen das Reden des Geistes annehmen, die Lehre, die uns der Apostel durch den Heiligen Geist in der Schrift, in der prophetischen Schrift gegeben haben, annehmen, glauben, verkündigen. Aber Vorsicht! Nicht alles, was gelehrt wird, ist gut. Wir wissen das. Wir dürfen nicht einfach alles glauben, was jemand lehrt, verkündigt, meint von Gott zu hören. Paulus schreibt weiter, er warnt, er sagt, prüft alles, das Gute behaltet, haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Hier geht es nicht darum, dass es fehlerhafte Prophetie gab von wahren Propheten, wie das manche heutzutage zu behaupten glauben oder denken, dass es so ist. Es gab falsche Propheten und falsche Lehrer, die gab es schon immer und die gibt es auch heute noch. In 1. Johannes 4, Vers 1 heißt es, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt hinausgegangen. Wenn es schon damals so viele waren, wie viele werden es heute sein? Wichtig ist, es sind viele. Johannes benutzt hier dasselbe Wort wie Paulus hier in Vers 21, 1. Thessalonicher 5. Prüfen, prüft alles. Dokimazo. Es beschreibt das Prüfen eines Metalls auf seine Echtheit. Das ist die Idee dieses Wortes. Es geht darum, die Echtheit von etwas festzustellen. Ist es echt oder ist es nur Täuschung? Und nur das Gute soll behalten werden, festgehalten. Katecho, daher kommt das Wort Katechismus. Im Gedächtnis festhalten, behaltet es, das Gute. Und vom Bösen soll man fernbleiben, abecho, fernhalten davon, weghalten davon. Dasselbe Verb in Kapitel 4, Vers 3 für die Unzucht benutzt, dass wir uns von der Unzucht fernhalten sollen. Und zwar von jeder Art, von jeder Klasse, von jedem Wesen des Bösen. Das Wort Eidos hier, was oft mit Gestalt übersetzt wird, ist doch einfach allgemein die Art. Jede Art des Bösen. Klar ist es hier auch allgemein die Aufforderung. Es bezieht sich nicht nur auf Lehre. Aber letztlich, wenn wir ehrlich sind, das größte Übel, das meiste Übel kommt in irgendeiner Form von Lehre zu uns. Irgendjemand will uns von irgendetwas überzeugen, was er jetzt erlebt hat, gesehen hat, gelernt hat, was immer es ist. Oder im Internet, ihr findet irgendwelche Artikel oder irgendwas. Und da sagen die Leute, wie ihr jetzt geistlich sein könnt und wie ihr das und dies und jenes besser macht und wie ihr mit dem Geist Gottes leben könnt. Und vieles davon ist gut. Und sehr vieles davon ist absoluter Schrott. Und gefährlich. Und verführend. Und deshalb warnt Paulus ihn, sagt, passt auf, verachtet die Weissagung nicht, aber prüft alles und behaltet das Gute. Und von jeder Art, von jeder Klasse, von jeder Form des Bösen haltet euch fern. Also die letzte Anweisung hier für gesundes Gemeindeleben ist schlichtweg einfach bewahre gesunde Lehre. Dämpft den Geist nicht, indem ihr ihn sprechen lässt. Verachtet Lehre und predigt nicht. Prüft, testet alles wie Metall, ob es Gold oder Schrott ist. Behaltet das Gute, bleibt fern von jeder Art des Bösen, insbesondere falschen Lehren und Lehrern, von denen es viele gibt, wie Johannes sagt. Wie einfach sind doch diese Aufforderungen zu verstehen und wie oft werden sie heute doch missachtet. Man verachtet Weissagung auch heute, indem man keine langen Predigten mehr haben will. Nicht so viel Theorie und Theologie, das brauchen wir nicht, das ist langweilig. Man verachtet Weissagung heute. Man dämpft den Geist. Weil man keine Auslegung der Schrift, man lässt die Schrift nicht mehr sagen, was die Schrift sagen will, letztlich der Geist Gottes, der zu uns spricht. Sondern lieber ein paar nette Geschichten und ein paar Erfahrungen. Und letztlich, meine Lieben, ist das auch geistliche Faulheit. Wir haben heute Morgen schon darüber gesprochen. Man will einfach die harte Arbeit des Studiums nicht machen. Der Exegese, das Erlernen der Fertigkeiten, der Textauslegung, der Verkündigung. Ja, ist natürlich viel einfacher, einfach eine Instant-Botschaft von Gott zu kriegen. Gott offenbart sich nicht einfach so direkt, er tut es nicht mehr. Alles, was er sagen wollte, ist in seinem Wort gesagt. Es ist alles da, man kann es alles nachlesen. Es ist keine persönliche Instant-Botschaft für jedermann. Und das war übrigens auch im Alten Testament nie so, dass jedermann seine eigene persönliche Botschaft von Gott gekriegt hat. Im Neuen Testament auch nicht, das waren ganz gesonderte, besonderte Persönlichkeiten, Apostel, Propheten, die diese Botschaften brachten, die bestätigt wurden. Das kriegt ja nicht einfach jeder in der Gemeinde seinen persönlichen Heiligen Geist, SIP. Ja? Das gab es nicht. Nie gab es das. Und das ist einfach so, das Christentum ist nicht wie ein Instant-Kaffee, Pulver, Wasser, fertig. Instant-Kaffee, sowieso, also, tut mir leid. Nein, aber man muss das Wort lange, intensiv und tief studieren. Dann wirst du die wahre Herrlichkeit Gottes sehen. Erst dann, wie gesagt, es ist nichts für faule Leute, es ist nichts für oberflächliche Leute. Es ist nichts für Leute, die sich nicht hinsetzen wollen, um zu studieren, um zu lesen. Wir müssen es lesen, das Wort Gottes. Und man prüft und testet heute auch nicht mehr. Diejenigen, die es tun wollen, werden als Richtgeister gestempelt. Ja, du hast einen Richtgeist, ja. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das ist der meist missbrauchte Vers in der Christenheit wahrscheinlich. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Wir sollen richten, sagt Paulus in 1. Korinther 5. Manchmal könnte ich die Wände hochgehen, wenn ich solche Aussagen habe. Da denke ich, oh nein. Weil, lest doch mal den Kontext, lest doch mal den Zusammenhang, in welchem Zusammenhang Jesus diese Dinge sagt. Passt doch ein bisschen auf. Macht eure Hausaufgaben. Aber hier heißt es, dabei ist die Bibel sehr deutlich. Wer nicht unterscheiden will zwischen richtig und falsch, ist schlichtweg dumm. Tut mir leid, D-U-M-M, er ist dumm. Der Weise fürchtet sich und weicht vom Bösen. Der Tor ist übermütig und sorglos. Boom. Wer ein weises Herz hat, nimmt Gebote an. Aber ein Narrenmund, was passiert mit dem? Kommt zu Fall. Und so geht es weiter und weiter und weiter in den Sprüchen. Und wenn wir dann erkennen, was gut ist, wollen wir das behalten, festhalten, im Gedächtnis. Ein Katechismus, ja, Katecho, festhalten. Und das Böse, in welcher Art auch immer, unbedingt meiden. Und ich nehme mir wieder diese Illustration des Straßenverkehrs, weil das ist, kommt so deutlich heraus. Bevor wir die Praxis haben, müssen wir immer die Theorie kennen. Ja, wenn ihr die Verkehrsregeln nicht kennt, wenn ihr nicht wisst, dass ihr bei einer roten Ampel anhalten müsst, dann wird es einfach einen Unfall geben. Deshalb ist es wichtig, dass ihr zuerst die Theorie kennt und dann wissen wir nämlich, was wir tun müssen. Doch eigentlich ganz logisch. Und wenn wir die falsche Theorie haben, wenn wir die falsche Lehre haben, werden wir automatisch das Falsche tun. Wir wissen nichts anderes. Ich finde, das ist nicht schwer zu verstehen, oder? Ist nicht schwer zu verstehen. Schlechte Lehre wird zu einer schlechten Gemeinde führen. Und umgekehrt. Natürlich kann man gute Lehre haben und die nicht anwenden. Tun wir alle mal ab und zu. Aber wenn ihr schon die falsche Grundlage habt, dann geht gar nichts. Und deshalb sagt Paulus hier am Schluss, hey, verachtet es nicht, unterscheidet, prüft alles und behaltet das Gute und haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Art. Wie immer und in welcher Form auch immer es auf euch zukommt. Und das ist manchmal sehr, sehr subtil, ich weiß das. Es ist nicht immer einfach, so schnell erkennbar. Paulus gibt uns hier 4 Anweisungen, um unser Gemeindeleben gesund zu erhalten. Das Erste, was er sagt, ist, dass er eure Leiter ehren soll. Respektiert diejenigen, die unter euch arbeiten und euch vorstehen. Gemäß Hebräer 13, 17, es ist gut für die Gemeinde, es ist gesund. Das Zweite ist, kümmert euch umeinander, seid umeinander besorgt, weist Unordentliche zurecht, tröstet Kleinmütige, tragt die Schwachen, seid geduldig und vergeltet nicht. Seelsorge, kümmert euch umeinander. Habt ein Auge für, wie es dem anderen geht. Nicht nur seine Telefonnummer und seine Adresse zu kennen, sondern wirklich zu wissen, wer diese Person ist. Kultiviert innere Einstellungen. Freut euch, seid dankbar, betet immer, alle Zeit, in allen Umständen. Und nicht, weil es uns immer gut geht, weil wir immer gesund sind und weil wir viel Reichtum haben, so wie das vielleicht gewisse Propheten uns weismachen wollen heutzutage. Nee, so ist es nicht. Aber wir haben eine positive Einstellung. Wir sind kein Club von Nörglern und Klägern, weil wir die Hoffnung haben auf ein besseres Leben in der Zukunft. Und deshalb passt Murren einfach nicht mehr zu uns. Und ich muss euch sagen, wenn ihr ins Alte Testament geht und euch mal das Murren des Volkes Israel anschaut und dann seht, wie Gottes Reaktion auf dieses Murren war, es war oft sehr, sehr massiv, wie Gott reagiert hat. Viele Menschen mussten sterben, weil sie sich beschwert haben, weil sie Manna essen mussten anstatt Fleisch und Knoblauch, den sie aus Ägypten hätten haben wollen. Ja? Lasst uns das ein Beispiel sein. Kultiviert eine innere Einstellung, pflegt diese innere Einstellung der Freude und der Dank. Und das ist etwas, was wir tun müssen. Das kommt nicht von alleine, das weiß ich. Niemandem kommt das von alleine, ganz von selbst. Wir driften nicht Richtung Heiligkeit, wir driften immer Richtung Sünde. Und deshalb müssen wir diese Dinge ganz bewusst antrainieren uns. Und bewahrt gesunde Lehre natürlich. Theologie ist wichtig, verachtet lange Predigten nicht. Lehrstunden führen uns zu geistlicher Reife. Wiederum hier die Hinweise, seid hier zu den Lehrstunden, zu den Bibelstunden. Das ist wichtig für unser geistliches Wohlergehen. Ehrt, kümmert, kultiviert und bewahrt. Das ist das, was Paulus sagt. Wenn eine Gemeinde gesund bleiben will, in der der Geist nicht gedämpft und nicht getrübt wird, und weil wir auf ihn hören, sein Wort, und weil wir es tun wollen. Letztlich aus Liebe zu ihm, der uns berufen hat zu diesem wunderbaren Dienst. Amen. Amen. Lasst uns beten.